du bist halt kein italienisches Gardemaß.
Ja, das stimmt. Und was mir wirklich aufgefallen ist, ich hatte es ja schon gerade eben im Designkapitel angeschnitten.
Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
Erst fahren, dann reden und damit hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze und auch in der Folge 62 bin ich natürlich nicht alleine hier im Büro, denn mir gegenüber sitzt Peter. Hallo Peter.
Hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo da draußen. Willkommen zu Folge 62. Heute ein Auto, das schon ein bisschen Legendenstatus auch erworben hat. Wir kümmern uns jetzt um Legenden nach dem Mustang.
Ich wollte sagen, jetzt machen wir nur noch Legenden.
Genau, jetzt kommt direkt die nächste automobile Legende. Wir horchen mal in den Sound rein, würde ich sagen.
Der Sound.
Ja, also ehrlich gesagt, klingt der jetzt gar nicht so gut. Also
klingt ein bisschen dünn, ne? Ein
bisschen angestrengt auch, ja. Und wenn wir euch jetzt sagen, dass wir hier über ein italienisches Auto sprechen, über eine Bella Macchina, ja, dann passt der Sound erst recht nicht.
Nee, es geht heute um die Giulia oder den Alfa Romeo Giulia, je nachdem, wie man es möchte. Also die Giulia, müssen wir eigentlich sagen.
Ne? Ja, wir sagen die auf jeden Fall. Ja, es geht um die Giulia. Die Giulia ist ja schon ganz schön lange auf dem Markt. Mhm. Das vergisst man teilweise schnell. Also wir reden natürlich, das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber noch ganz kurz anmerken, wir reden natürlich über die zweite Giulia. Also es gab ja schon mal eine Alfa Romeo Giulia in den 60er und 70er Jahren. Heute wirklich ein sehr begehrter Oldtimer.
Ja, damals wirklich angetreten gegen BMW.
Genau.
02 und so. Ja. Also von daher, und hat dem Ganzen auch standgehalten sozusagen, dem Vergleich.
Und auch wirklich ein wunderschönes Auto, wenn man so möchte. Aber wir reden heute über die Neuauflage der Giulia. Und die wurde 2015 erstmals gezeigt und ist seit 2016 auf dem Markt. Und wenn wir uns das jetzt so überlegen, 6 Jahre schon auf dem Buckel, also schon echt ganz schön lange.
Ja, sie ist gut gereift in der Zeit, würde ich sagen.
Das absolut. Dazu kommen wir aber, würde ich sagen, gleich im Designkapitel. Als Einordnung, auch heute noch tritt die Giulia oder wieder gegen BMW und Co. an. Also wir sprechen hier über die Klasse BMW 3er, Audi A4, Mercedes C-Klasse. Wichtig ist allerdings, die Giulia gibt es nur als Limousine.
Also die klassische Karosserieform sozusagen, keine Kombi-Variante, obwohl das wahrscheinlich auch interessant und wahrscheinlich auch gut aussehen würde.
Und sich sicherlich hier bei uns auch sehr gut verkaufen würde.
Das glaube ich auch, ja. Aber das bleibt auf jeden Fall ein Wunschtraum. Also Mittelklasse-Limousine, du sagtest gerade eben schon Dreier. Ich glaube, der Dreier-BMW ist sozusagen so die Hauptzielrichtung, ne?
Ja, sie wollen ja auch bewusst und betont sportlich unterwegs sein mit der Giulia. Und ich denke auch so, der Dreier ist der Hauptkonkurrent, aber C-Klasse und A4 sind natürlich auch in dieser Klasse angesiedelt. Es gab auf jeden Fall auch schon ein größeres Facelift zum Modelljahr 2020. Also da hatte die Giulia dann ungefähr 4 Jahre auf dem Buckel. Da wurde optisch eigentlich kaum was angepasst. Im Innenraum ein bisschen Materialauswahl überarbeitet, so ein paar Kleinigkeiten verbessert. Vor allen Dingen ging es da aber auch um Assistenzsysteme und auch um das Infotainment. Gab es ein neues Betriebssystem, Touchscreen und so weiter. Aber das war nicht die einzige Modellpflege, wie wir eben herausgefunden haben.
Ganz genau, denn jetzt gerade ganz frisch sozusagen fürs Jahr 2023, 2022, 2023 hat die Giulia nochmal eine kleine Überarbeitung bekommen. Unter anderem, ich glaube, am besten erkennbar an neuen Scheinwerfern. Da sind jetzt so auf jeder Seite 3 so Leuchtsignaturen und das Ganze lehnt sich an den neuen Alfa Romeo Tonale, der damit auch schon quasi bekannt geworden ist, also das SUV.
Kleine SUV, muss man ja dazu sagen.
Genau. Stellview hat auch eine Anpassung bekommen. Also im Grunde, das ist so diese neue 2x3 Lichtsignatur, die ist bei Alpha jetzt gerade angesagt und dementsprechend wurde auch die Giulia sozusagen angepasst. Unser Fahrzeug hatte das allerdings noch nicht, müssen wir der Fairness halber sagen. Also wenn ihr die Bilder anschaut auf Erstfahren, dann reden auf Instagram, dann werdet ihr noch sehen, wie schön die Giulia damals aussah und ist eine gute Vorbereitung auf das, wie sie jetzt aussieht sozusagen.
Absolut. Und ganz wichtig, das muss man hier an dieser Stelle nochmal erwähnen, in Deutschland ist die Giulia ja wirklich immer noch ein echter Exot, ne?
Ja.
Also man sieht sie sehr selten und ich habe mal nachgeschaut, von 2016 bis Ende 2021, wie viele Giulias da in Deutschland verkauft wurden. Ja. Du kneifst hier schon die Augen zusammen.
Ja, ich
zusammen,
ne? Weiß schon, also entweder ich mag das Ergebnis nicht so gerne hören oder ich muss jetzt raten.
Ja, willst du raten?
Ja, lass mal raten.
Ja,
auf jeden Fall. Ihr da draußen könnt natürlich mitraten jetzt mit mir.
Genau.
Ahnungslos, wie wir alle sind. Nur Jan weiß Bescheid. Ja.
Ja, und?
Von 2016 bis jetzt?
Bis Ende 21, weil das Jahr jetzt ja noch nicht komplett rum ist.
Oh. Ich würde mal irgendwie sowas im kompletten Zeitraum 15.000?
8.000. Gute 8.000, etwas über 8.000.
Ich habe es zu gut gemeint mit der Giulia.
Ja,
okay.
Krass, ne?
Das ist, muss man sagen, wirklich wenig, ne?
Ja, aber ich vermute, das ist jetzt reine Mutmaßung, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es die Giulia auch als Kombi gäbe, sehr viel Konjunktiv, dann würde sie sich vielleicht in Deutschland besser verkaufen, denn haben wir ja schon ganz, ganz oft in diesem Podcast besprochen, Deutschland ist nun mal einfach ein Kombiland.
Ja.
Wir beide sind ja auch Kombi-Fans, also können das auch verstehen. Ja, und die Giulia gibt es eben nur als Limousine.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mal so Revue passieren lasse, wann man mal eine Alfa Romeo Giulia sieht im Straßenverkehr, ganz häufig ist es die Top-Variante. Also ich finde, die sozusagen die sportlichste Version, Quadrifoglio heißt sie, sieht man öfter als gewöhnliche Giulias.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Also dann sozusagen BMW M3-Gegner, 510 PS, V6, also
Ferrari
wirklich,
V6.
Wirklich sportlich, genau, ein Ferrari V6, du sagst es. Und davon sieht man zumindest hier in Hamburg eigentlich noch am meisten.
Ja, das stimmt. Aber gut, wir kommen ein bisschen ab.
Ja.
So viel zur Geschichte der Giulia in Kurzform. Und jetzt wird es Zeit für das Design und das ist sehr gelungen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ein schönes Kapitel.
Das Design.
Ja, an dieser Stelle, wenn wir das Design-Kapitel schon starten, müssen wir natürlich schöne Grüße rausgeben an Alessandro Marcolini. Der hat nämlich die Alfa Romeo Giulia designt. Und du hast ja schon angedeutet, ich finde, es ist ein sehr gelungenes Experiment gewesen.
Ja, Herr Marcolini hat wirklich einen richtig, richtig guten Job gemacht, denn ich finde, und ich lehne mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich finde, die Giulia ist eigentlich gar nicht gealtert.
So, stimmt.
Wenn man dieses Auto sich jetzt anschaut, sieht das, finde ich, immer noch topmodern aus, obwohl das 6 Jahre auf dem Markt ist. Und wir wissen ja selber, wenn das Auto 6 Jahre auf dem Markt ist, dann stammen die ersten Entwürfe wahrscheinlich irgendwie aus 2013, 2014, so. Wenn man sich jetzt das Auto anschaut, wirklich, es ist ein richtig, richtig schönes Auto.
Finde ich auch. So wie du sagst, einfach überhaupt nicht gealtert. Eine super Form. Das ist auch das Erste, was ich gedacht habe, als ich in die Tiefgarage gegangen bin. Und dann stand die Giulia da. Ich habe direkt gedacht, oh, das ist wirklich immer noch ein wirklich gut gelungenes Auto. So.
Ja, absolut.
Optisch top. Was natürlich bei einem Alfa Romeo nicht fehlen darf, ist das Scudetto, also dieser, ja, ich sag mal ansatzweise dreieckige Kühlergrill in der Mitte, der mit einer Spitze nach unten sozusagen auf einer Spitze steht, hat natürlich auch die Giulia, aber auch, gerade auch in der Version, die wir hatten, große Lufteinlässe, ne?
Mhm, allerdings. Und zum Scudetto muss man natürlich noch sagen, dadurch ist die Giulia eines der wenigen Autos, das in Deutschland das Kennzeichen seitlich versetzt trägt.
Genau, ja. Also nicht mittig, sondern
selbst die deutschen Behörden kriegen es nicht übers Herz, das Ding da vorzudübeln. Das muss ja schon was bedeuten, finde ich.
Ja, das stimmt. Wenn es ein Kombi gäbe, sehe das vielleicht anders aus, wenn es relevanter wird. Kennzeichen auf der Fahrerseite, sozusagen versetzt. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber immerhin, du sagst es, das Scudetto, also dieser mittige Kühlergrill, ist dadurch in Gänze zu bewundern.
Ja, ansonsten, die Scheinwerfer sind relativ schmal gehalten. Wie gesagt, in diesem Fall eben noch das quasi das erste Facelift, aber nicht die nächste Modellpflege. Also der Scheinwerfer hat dann noch so einen länglichen Tagfahrstreifen. Sieht sportlich aus, also gefällt mir ziemlich gut. Und wir müssen natürlich auch noch über die Farbe sprechen. Rosso Alpha.
Muss man das übersetzen? Alpha Rot.
Genau. Ist eine Unilackierung, wirklich so ein tiefes, dunkles Rot. Mhm. Kein Aufpreis. Mhm. Und es wird jetzt wenig überraschend für die meisten von euch kommen. Ich habe mich mal wieder ein bisschen durch den Konfigurator geklickt.
Natürlich.
Hab mal geschaut, welche Farbe würde ich denn wählen. Also ich finde das Rot schon sehr schön. Aber wenn man eine Giulia sieht, ist die oft rot. Deshalb dachte ich mir, ja, mal gucken, was es noch so gibt. Meine Wahl wäre...
Darf ich raten?
Ja.
Grün auf jeden Fall, sage ich.
Nein.
Was?
Ja.
Okay.
Okra Lipari heißt diese Farbe.
Kannst du das umschreiben? Ist das Ocker? Nee.
Ja, also ich glaube, es ist ein Mix. Ich habe die Farbe schon mal in live gesehen. Es ist so ein Mix aus Gelb und Gold. Eine Metallic-Lackierung. Es ist eine Speziallackierung, sagt Alpha.
Okay.
Kostet 3000 Ocken Aufpreis. Und ich habe nachgeschaut, das ist eine historische Farbe. Die gab es nämlich schon in den 60er Jahren für den Giulia GT Junior.
Ah, das kenne ich. Ja. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist sieht aus wie so ein blasses Orange, ne?
Ja, so, ja.
Nur dann jetzt in Metallic.
Genau.
Ja, okay.
Mega Farbe.
Ich bin wieder drin.
Mega Farbe. Also finde ich richtig krass. Ich glaube, die wenigsten haben den Mut, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn du ihn dann hast, wird es ein Ladenhüter. Ich glaube, vielleicht teilen nicht ganz so viele Leute meinen Geschmack, aber ich finde es Hammer.
Aber eine Giulia kauft man auch nicht, um sie danach wieder zu verkaufen.
Korrekt, ja, das stimmt.
Ja. Seitenlinie, relativ, ich sag mal, unspektakulär, clean, keine großen Details, wo das Auge jetzt längere Zeit dran kleben bleibt sozusagen. Die Felgen dagegen wirklich auffällig. Das sind so diese typischen Alfa Romeo 5-Loch-Felgen, also 5 große Löcher. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein 5-blättriges Kleeblatt, so ein bisschen.
Ja, oder wie eine ganz, ganz große Wählscheibe.
Ja, genau, vom Telefon damals, ne?
Ja, aber du hast ja gesagt, es ist wirklich eigentlich das so, ich glaube, das haben die meisten schon mal gesehen, das ist so dieses typische Alpha-Design, das wird immer mal so ein bisschen angepasst, gibt es aber wirklich für viele Modelle. Die Felgen heißen Speziale.
Gibt es eigentlich irgendwas, was nicht spezial oder spezial ist?
Alles ist speziell oder besonders. Die Dimensionen sollten wir auch noch nennen. Also 19 Zoll sind diese Felgen. An der Vorderachse 225-40 und an der Hinterachse 255-35.
Sehr wenig Gummi sozusagen im Querschnitt auf einer 19 Zoll. Das ist jetzt nicht wirklich klein. Aber sie sieht sehr filigran aus. Dadurch, dass so viel Loch da ist. Und dadurch wirkt das Rad relativ klein im Radkasten. Ne? Haben wir, glaube ich, Jan nickt fleißig. Vielleicht hätten es auch 20 Zoll sein können. So für die Optik jetzt. Ne?
Ja, also wirklich, schaut euch die Bilder gerne nochmal an. Erst fahren, dann reden bei Instagram. Und achtet mal wirklich nur auf die Felgen und wie die im Rathaus stehen. Also 19 Zoll Felgen auf einer Mittelklasse Limousine, das klingt ja, und das ist ja auch einfach groß. Aber dadurch, dass so wenig Reifen drumherum ist, wirkt die Felge fast ein bisschen verloren.
Eine Sache habe ich doch noch, was so das Design im Profil angeht. Nämlich, wenn man sich mal anschaut, die Türen, die vordere Tür und auch das sozusagen die Seitenscheibe von der A-Säule bis zur B-Säule, das ist recht kurz geraten.
Ja, das stimmt. Dabei ist der Radstand ziemlich lang.
Ja.
Das können wir nämlich an dieser Stelle schon mal verraten. Die Giulia hat einen Radstand von 2,82 Meter, eine Gesamtlänge von 4,64, Breite 1,86 und ist relativ flach 1,45.
Mhm.
Und jetzt Jetzt wird irgendwo wieder geflucht, weil ich wieder so viele Zahlen hintereinander rausgehauen habe.
Aber mich stört's nicht.
Mich stört's auch nicht. Ich hoffe, den Großteil von euch auch nicht. Wenn doch, schreibt uns gerne. Aber dann schreibt uns auch gerne einen konstruktiven Vorschlag, wie man denn Abmessungen, die ja nun alle wichtig sind, wie man das besser machen soll. Mir fällt nichts ein. Wenn man 4 Abmessungen hat, ja, dann muss man halt auch 4 Zahlen nennen. Das ist nun mal so.
Okay, langer Radstand. Also wirklich lang, 2,82. Es ist ja immer so ein bisschen 3 Meter. Das ist so das, wo man sagt, boah, das ist wirklich super langer Radstand. Das ist so Elektroautos oder Luxusklasse, so wie S-Klasse oder sowas. Das sind so 3 Meter Radstände. Finde ich also für eine Mittelklasse bemerkenswert vom Radstand. Dann gehen wir mal weiter um die Giulia herum und schauen uns mal das Heck an. Und da sehen wir ja im Grunde auch genauso wie an der Front auch ein zeitloses Heck. Ich finde, schicke Rückleuchten sind so ein bisschen, sieht es auch irgendwie, ist ein bisschen BMW mit drin, würde ich fast vermuten. Also es ist jetzt nicht, es hat jetzt nicht diese runden Alpha-Rückleuchten oder so, dass man sagt, okay, das ist jetzt typisch Alpha. Aber ich finde ein super gelungenes Heck auch. Abgesetzt unten so ein angedeuteter Diffusor in der Schürze und 2 Endrohre. 1 rechts, 1 links. Schwarz, schwarz auf schwarz sozusagen. Kommt schon sportlich rüber alles, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Die Rückleuchten, die sind noch so ein bisschen getönt, so ein bisschen abgedunkelt. Auch das gibt nochmal so einen kleinen sportlichen Touch. Giulia steht ausgeschrieben auf der Heckklappe rechts. Ja, und ansonsten schnörkellos. Du hast es gesagt.
Sehr gutes italienisches Design.
Ja, aber gleichzeitig eben auch nicht überzeichnet. So, also das Auto wirkt sportlich, modern, aber hat jetzt auch nichts, wo man sagt, das hätte man aber auch weglassen können. Ja, also in diesem Fall, ihr hört es schon raus, geht unser beider Daumen nach oben im Designkapitel.
Sie.
Der Innenraum.
Mein erster Eindruck im Innenraum, sehr sportlich. Also Sitze, vor allen Dingen so im Seitenbereich, so Schulter und ein bisschen niedriger, sehr ausgeprägter Seitenhalt. Alles wirkt wirklich, also der ganze Innenraum, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, ist in schwarz gehalten, schwarzes Leder, schwarzer Dachhimmel. Hat sich alles auf ein, ohne dass man gefahren ist, schon sehr, sehr sportlich angefühlt.
Was mir als allererstes aufgefallen ist, das habe ich sogar aufgenommen, wie ich das erste Mal in die Giulia eingestiegen bin. Und das spielen wir einfach mal kurz ein.
Ah. Oh, oh. Wie sitzt der Götze denn im Auto? So weit vorne. Junge, Junge. Also, Alfa Romeo Giulia. Erster Eindruck. Ich finde, dieses Auto sieht immer noch wirklich hervorragend gut aus. Alter Schwede. Alleine diese riesigen... diese riesigen Schaltpedale aus Alu. Das ist schlecht. Huch, das ist schon gut.
Das, was die Giulia wirklich im Innenraum und gerade so bei der Sitzposition ausmacht, ist eigentlich, für mich jedenfalls, dass man relativ nah am Lenkrad sitzt und dadurch schon sozusagen so ganz automatisch in so eine sportliche Fahrposition gebracht wird. Was dazu beiträgt, ist dieses fantastische Lenkrad, finde ich, weil das ist beinahe rund, ganz, ganz leicht abgeflacht unten. Und ich finde, es ist schön klein, fasst sich unglaublich gut an und nicht zu vergessen, geschaltet wird per Wippe, wenn man möchte. Und das sind so richtig fette Aluohren am Lenkrad.
Ja, beziehungsweise eigentlich sind die ja an der Lenksäule, ne?
Danke.
Denn ja. Die sind feststehend, wie wir es auch schon von anderen Autos kennen. Ja, du sagst es, die sind vor allen Dingen, finde ich, haptisch sehr gelungen.
Ja.
Denn das ist nicht irgendwie so Billo-Plastik oder so.
Ja.
Es ist Metall. Das fühlt sich wirklich verdammt gut an.
Ist und auch schön kalt, wenn es draußen kalt ist, dann fasst man so richtig an so eisige Alu-Schaltwippen.
Und die haben auch noch ein kleines Special-Feature, denn wie die großen Brüder von Ferrari kann man, wenn man an beiden Wippen gleichzeitig zieht, in neutral gehen.
Ja, korrekt.
So, das haben sonst eigentlich nur Supersportwagen, also Lamborghini hat das auch. Aber das ist so in einer Mittelklasse-Limousine, also ein BMW M3 kann das so nicht beispielsweise. Außerdem ist am Lenkrad der Startknopf.
Ja.
Und zwar so links nach unten versetzt. Und auch das ist ja etwas, was ich zumindest nur von Sportwagen kenne. Beispielsweise Audi R8.
Ja.
Der hat auch einen Startknopf im Lenkrad. Und das sind alles so kleine Details, woran man schon sieht, okay, dieser sportliche Anspruch, den hat man wirklich von außen in den Innenraum auch getragen. Und wie du schon gesagt hast, wenn man Platz nimmt und so das Lenkrad vor sich hat, dann hat, also mir ging es so, ich hatte dann schon richtig Bock zu fahren. Einfach so ein kleines Lenkrad, sportliche Sitzposition mit Startknopf im Lenkrad. Das ist zwar in dem ersten, ich sag mal, ersten 5 Starts ist das ein bisschen ungewohnt, weil man doch immer noch mal in die Mittelkonsole greift.
Es ist auch so gegangen. Ja. Ich habe auch automatisch irgendwo neben den Gangwahlhebel irgendwie gegriffen und gedacht, hey, warum ist denn hier eigentlich gar nichts?
Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Aber irgendwann war es dann drin. Ja, also das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Außerdem analoge Instrumente in der Giulia, also Drehzahlmesser und Tacho analog. In der Mitte so ein kleines Digitaldisplay. Aber auch da nichts Verspieltes, da hat man dann eben Reichweite und Verbrauchsanzeige, Kilometerstand, aber jetzt nicht irgendwie, dass man da sich noch 1000 Sachen einblenden kann, einfach aufs Wesentliche reduziert. Und mir gefällt das ja wirklich sehr gut.
Mir auch, kann ich mich nur anschließen, typografisch sehr schön, sehr gut ablesbar, weiß auf schwarz. Roter Bereich ist auch rot, also so, wie man es sozusagen instinktiv erwarten würde. Und was mir aufgefallen ist, besonders positiv aufgefallen, sehr geschmackvoll, so zum Beispiel die Tankanzeige, das sind so kleine Striche, so wie so kleine LED-Striche und die sind auch weiß. Also es ist im Grunde nur schwarzer Grund, viel weiße Schrift und alles, was so an Informationen eingeblendet wird und ein ganz kleines bisschen Rot für den roten Bereich. Also sehr, sehr schön, muss ich sagen. So wie man sich schöne analoge Instrumente eigentlich vorstellt. Und das Allercoolste finde ich, wenn man die Zündung anmacht, dann gehen diese beiden Nadeln von Drehzahlmesser und Tacho auch einmal sozusagen bis auf Anschlag einmal komplett rum und dann wieder zurück. Das ist ein Funktionscheck, der ist so cool, finde ich. Also alleine diesen, das ist so richtig oldschool, aber irgendwie richtig, man denkt so richtig, okay, jetzt erwecken wir das Ding mal zum Leben und dann siehst du schon, wie sich das bereit macht. Alles super geil.
Ja. Emotion, alles Emotion.
Es spielt tatsächlich mit rein, ne? Also es ist gar nicht so, dass man sagt, ja, was, das ist doch Spielerei, braucht man gar nicht. Nee, es ist irgendwie so wie so ein Startprogramm vom Flieger irgendwie, dass man da drauf drückt und dann passiert auch noch irgendwas und dann ist das so richtig schon, Vorfreude kommt schon auf, ne?
Ja, absolut. In der Mittelkonsole gibt es dann noch einen Fahrdynamikschalter zum Drehen.
Ja, etwas verwirrend.
Der Alpha DNA-Schalter.
Ja, genau. Die Gene sind da drinne.
Ja, DNA, das sind letztendlich die 3 Fahrmodi, die man auswählen kann. Dynamic, Normal und All Weather.
All Weather. Okay, jetzt habe ich das auch. Ich habe nämlich schon gerätselt, also D und N, das war relativ selbsterklärend, aber dann, weil es kommt auch keine Einblendung, ne?
Nee.
Wenn du wechselst, dann erscheint eine Giulia in so einer Grafik im Mitteldisplay, aber es wird nicht gesagt, so jetzt sind wir in Dynamik, sondern es ist einfach nur D und dann sind da so.
Genau, einfach
andere
nur dieser,
Grafik,
dieser
um das
kleine,
Auto
der kleine Buchstabe ist dann eben illuminiert in dem Modus, in dem du jetzt unterwegs bist. Schräg davor ist der Gangwahlhebel, ein echter Gangwahlhebel noch, Automatik in unserem Fall, 8-Gang. Und bei dem Gangwahlhebel ein Detail, ja, jetzt komme ich wieder um die Ecke, was mir sehr gut gefallen hat.
Ich weiß schon, was es ist.
Die Trikolore. Aber nicht so mega auffällig, sondern wirklich ganz dezent. Hinterm Gangwahlhebel so eine schöne kleine Trikolore. Das liegt aber vielleicht auch an meiner persönlichen Liebe zu Italien, dass ich finde halt die Farben auch schön. Also
das ist eine kleine italienische Flagge, um das aufzulösen.
Ach so,
also die italienischen
Nationalfarben. Ich bin schon wieder voll drin.
Du
Trikolore,
bist, genau,
ja, italienische
die drei Farben. Grün, genau. Weiß, Rot. Von links nach rechts.
wunderschön. Also das sind so Details. Wenn, also dafür, finde ich, kauft man sich ein Alpha so, dass man halt solche kleinen Details halt hat, die eben, also stell dir mal vor, jetzt mal ganz blöd gesprochen, in einem 3er BMW wäre eine Deutschlandfahne.
Ja, das wäre auch wirklich, ja, das wäre schon sehr eigenartig.
Genau, das würde doch...
Also wenn, dann ist da eine bayerische Fahne. Ja.
Da würde doch jeder sagen, ah nee, das muss ja nicht sein. Aber so einem italienischen Auto wie der Giulia finde ich das mega nice.
Geht eigentlich aus meiner Sicht nur bei italienischen Autos und bei französischen Autos. Ja,
korrekt.
Das ist einfach so drin. Bei allen anderen ist das so, dass man, kann man auch ein bisschen drauf verzichten.
Genau.
Was mir noch unglaublich gut gefallen hat, auf der Mittelkonsole.
Der Lautstärke.
Ja, richtig. Wie bei Audi, wir hatten es ja in den Audi-Folgen, mein Griff geht in einem Audi immer zu diesem, ja, zu diesem kleinen Drehrädchen für die Lautstärke, das so auf der Mittelkonsole positioniert ist. Und das hat Alpha, warum auch immer, zufällig auch in der Giulia verbaut. Also ein kleiner Drehregler, den man aber nicht nur für Lautstärke rechts und links drehen kann, sondern man kann damit auch skippen. Ne? Also wenn man den dann so nach rechts rückt, dann skippt man einen Track weiter.
Auch wie bei Audi.
Super gut. Also wir wollen nicht sagen, wer es zuerst hatte, aber hat mir gut gefallen, dass das da ist, das Ding.
Jetzt haben wir eigentlich ja bisher nur geschwärmt, ne?
Ja, wir sind so richtig im Fan-Modus drin. Ne?
Und jetzt kommt eine kleine Einschränkung. Die Giulia hat natürlich auch ein Navi.
Mhm.
Gut daran ist, wie ich finde, dass dieser Bildschirm wirklich in das Armaturenbrett eingelassen ist. Also heutzutage ist es ja gerne so, dass die Bildschirme aufgesetzt sind, oben drauf oder sie stehen rüber. In diesem Fall wirklich in die Architektur eingelassen. Das finde ich sehr schön. Ich finde, das wirkt immer ein bisschen, ja, einfach ein bisschen runder.
Es ist mehr gestaltet einfach.
Ja, genau. Also wenn man sagt, ich mache das Armaturenbrett und jetzt klatsche ich da nochmal eben einen Riesenbildschirm drauf.
Mhm.
Größe 8,8 Zoll. Okay, das ist jetzt nicht riesig in der heutigen Zeit, aber finde ich absolut ausreichend. Was nicht so gut war, ich finde, dieses gesamte System, und es gab ja schon ein Facelift, also ein neues Betriebssystem mit dem Facelift, und das ganze System fand ich relativ unübersichtlich.
Mhm.
Also man muss da ziemlich viel touchen und wischen, bis man sich da zurechtfindet. CarPlay hat der Wagen, allerdings nicht kabellos. Das finde ich verkraftbar.
Ja.
Und solange CarPlay an Bord ist, bin ich erstmal grundsätzlich zufrieden. Aber da muss man jetzt ja ganz klar sagen, wenn ich mich jetzt für Infotainment interessiere und das jetzt mit BMW oder auch Mercedes vergleiche, ist die Giulia da einfach deutlich im Hintertreffen, muss man ganz klar so sagen.
Ja, die spielen in einer anderen Liga, in einer Liga drüber auf jeden Fall. Dafür, und um jetzt so ein bisschen den Ausgleich zu machen, ein ausgleichendes Element reinzubringen, in der Mittelarmlehne sind ganz tolle viele Anschlüsse. Das hat mir wiederum gut gefallen, weil du gerade eben sagtest, ja, Apple CarPlay mit Kabel. Du hast einen normalen USB-Anschluss, also den konventionellen viereckigen. Da hast du USB-C. Es ist ein Klinkenanschluss da, 12 Volt. Und das ist alles schön versteckt in der Mittelarmlehne. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und das möchte ich zumindest der Vollständigkeit hier natürlich auch nochmal erwähnen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, als die Giulia 2016 auf den Markt kam, da war noch der BMW 3er F30 auf dem Markt.
Mhm.
Und bei Mercedes auch noch nicht der 206, sondern noch der 205.
Ja.
Also die sind natürlich jetzt auch schon einfach eine ganze Generation weiter. Da ist es logisch, dass gerade das Infotainment davon extrem profitiert. Das will ich zumindest hier nochmal zur Verteidigung der Giulia sagen.
Gut, dann kümmern wir uns mal um die Platzverhältnisse. So, ich reibe mir schon die Hände. Ihr wisst ja, 1,95, aber Jan hat natürlich den Vortritt, weil wir wollen uns ja in der Schwierigkeit ein bisschen steigern.
Okay, dann lege ich mal los. Vorne für mich 1,83. Absolut ausreichend, wobei ich eingestiegen bin und vielleicht lag es auch an diesem gesamten sportlichen Gefühl, aber dazu kannst du dann gleich was sagen. Ich hatte das Gefühl, dass das Platzangebot eher klein ist, also nicht riesig zumindest. Aber wie gesagt, für mich überhaupt kein Problem, ich saß gut. Und ich persönlich habe nicht hinten gesessen, aber ich habe drei Leute mitgenommen, darunter eine Person, 1,90.
Okay.
Hinten gesessen.
Hinter dir?
Hinter mir.
Okay.
Und er hat zumindest gesagt, das geht. Und es waren tatsächlich auch alle Mitfahrer allgemein von der Giulia sehr angetan.
Ja?
Ja.
Okay.
Also jetzt weniger vielleicht von den Platzverhältnissen an sich, aber sowohl die Optik als auch so der Innenraum. Alle gesagt, wow, ist aber schon schön.
Ja. Ob das bei uns auch so bleibt, wir werden sehen.
Ja, warten wir mal ab. Aber jetzt kannst du noch was zu den Platzverhältnissen vorne sagen. Denn wie hast du die denn wahrgenommen?
Ja, 1,95, ihr wisst es ja und könnt mitsprechen. Ich fand es ziemlich sonderbar von den Platzverhältnissen. Ja, okay. Nach oben kein Problem. Wobei man sagen muss, gefühlt, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, Sitzposition nicht ganz so tief wie beispielsweise in einem Dreier-BMW heißt es. So kam es mir jedenfalls vor. Trotzdem noch sportlich. Ich konnte den Sitz, zu dem du ja auch schon gesagt hattest, sportlich geschnitten, viel Seitenhalt, gehe ich mit. Der hat so eine Oberschenkelverlängerung, so eine Sitzflächenverlängerung. Die konnte ich rausfahren, hat aber gar nicht so viel gebracht, weil er irgendwie von der Neigung hat es für mich nicht so richtig hingehauen. Also ergonomisch dann doch wahrscheinlich für etwas kleinere Personen ausgelegt.
Du bist halt kein italienisches Gardemaß.
Ja, das stimmt. Und was mir wirklich aufgefallen ist, ich hatte es ja schon gerade eben im Designkapitel angeschnitten, diese kurzen vorderen Türen. Das macht sich beim Sitzen auch bemerkbar, denn in meiner Sitzposition saß ich sozusagen hinter der B-Säule versteckt.
Also undercover.
Undercover und auch vielleicht sicherheitsrelevant. Es ist ja besser, dann quasi hinter der schützenden Säule zu sitzen. Aber es ist schon ein bisschen sonderbar. Wenn ich nach links geguckt habe, hatte ich sozusagen die B-Säule im Blick. Und auch der linke Arm, der hat nicht so richtig Platz gefunden, weil diese Armauflage in der Tür für mich jedenfalls ein bisschen zu weit vorne war. Also beide Hände am Lenkrad und sich nach vorne konzentrieren aufs Fahren, was wir sowieso immer machen wollen, dann ist es mir gar nicht so aufgefallen. Aber so auf entspannten Autobahnen oder Landstraßenetappen, da muss ich sagen, passte nicht so ganz. Sportliches Cockpit, ja. Perfekte Ergonomie, für mich jedenfalls in meiner Größe, nein.
Hast du da nicht noch ein witziges Reel gedreht?
Ja.
Was du da noch so machen konntest?
Ja. Man kann auf jeden Fall, wenn man den Sitz so eingestellt hatte wie ich, konnte ich ohne ganz große Verrenkung hinten links die Seitenscheibe runter machen und meinen Arm hinten links aus dem Fenster halten, sozusagen so einfach Ellbogen raus. Das hat ganz gut funktioniert und dann kann ich sozusagen mir selber die Fahrertür aufmachen von außen.
Sieht schon ultra witzig aus. Solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen, könnt ihr sehen unter Erstfahren, dann reden bei Instagram. Wisst ihr ja, also schaut da gerne vorbei. Und dann könnt ihr sehen, wie Peter vorne sitzt, aber hinten den Arm rausmacht. Dann müssen wir noch über den Kofferraum sprechen. Der Kofferraum der Giulia, der fasst 480 Liter. Und für alle, die jetzt sagen, okay, das ist für mich nur eine Zahl, ist das groß oder klein? Also grundsätzlich ist das auf jeden Fall in dieser Klasse dem Standard entsprechend. Denn, ich habe nachgeschaut, BMW 3er G20, also der aktuelle 3er, als Limousine 480 Liter.
Okay, also gleich, also wirklich Kopf an Kopf.
Gleichstand. Audi A4 480 Liter.
Auch 480?
Auch 480
Und Liter. Und C-Klasse?
Ja, C-Klasse. Die stinkt ab.
Oh no.
455 Liter.
Ich würde sagen, Alfa Romeo Giulia in der Spitzenklasse.
Genau.
Mittendrin.
Ja, das stimmt. Also Kofferraum auf jeden Fall ausreichend. Da kriegt man genügend rein. Das passt. Und jetzt muss ich noch eine Sache erzählen, die mich am Anfang echt fuchsig gemacht hat. Und zwar, hast du den Start-Stopp-Knopf gefunden? Und wenn ja, wie lange musstest du danach suchen? Hab nur ich mich so dämlich angestellt. Ich habe wirklich locker 10 Minuten gebraucht, habe alles durchgeguckt, wo dieser Start-Stopp-Knopf ist. Peter denkt nach.
Ja, ich denke nach. Also du meinst nicht den Startknopf für den Motor.
Nein, nein, nicht den Start.
Den hatten wir ja schon, ja, genau. Sondern du meinst Start-Stopp aus sozusagen, genau. Um nicht an der Ampel den Motor ausmachen zu müssen.
Habe ich ja in Folge 61 beim Hyundai i20 gerade noch drüber gesprochen. Beim i20 hat es mich nicht so gestört, denn der hatte ja einen Mildhybrid, der ist ganz entspannt ausgegangen. Aber die Giulia, die hat halt einen ganz normalen Verbrenner und der geht dann wirklich so an der Ampel so abrupt aus so. Und dann geht er wieder an und ich bin davon einfach kein Freund. Ich habe auch immer das Gefühl, so richtig gut sein für den Motor kann das doch auch nicht. Immer an, aus, an, ja, aus.
Der Anlasser leidet, ne?
Genau.
Der muss halt immer wieder, okay, Anlasser sind darauf ausgelegt, dass sie jetzt wesentlich mehr arbeiten müssen als früher mit Start-Stopp. Aber trotzdem, verrat es uns, Jan. Wo ist Start-Stopp? Wo ist der Start-Stopp?
Ich habe überall geguckt, in der Mittelkonsole, beim Gangwahlhebel, irgendwo da. Dann gibt es ja auch einige Autos, die haben es wirklich nur in dem Menü. Da musst du immer über das Navi gehen.
Das ist das Allernervigste, ne?
Das ist richtig nervig.
Ich will für alles, was schnell aus oder an muss, muss ich eine Taste haben.
Start-Stopp ist beim Lichtschalter. Also da, wo ich das Licht anmache, links neben dem Lenkrad, da ist Start-Stopp. Ich habe es dann gefunden, wenn man es weiß, ja, dann ist es natürlich einfach. Wenn man es nicht weiß, dann...
Dann ist es schwer.
Dann ist es schwer, aber wer jetzt diesen Podcast gehört hat, der hat natürlich was dazugelernt.
Ich finde, dass die Materialanmutung in der Giulia, also für meinen Geschmack, tadellos ist. Alles, was man anfasst, fühlt sich gut an. Das Leder, finde ich, hat sich sehr hochwertig angefühlt. Es fühlt sich ein bisschen anders an als bei Audi oder auch bei BMW oder so, aber es fühlt sich grundsätzlich alles gut an. Ich habe auch mal hier und da habe ich mal alles abgeklopft, wie das Armaturenbrett irgendwie sich anhört, ob das irgendwie scheppert oder so. Und ich habe den berühmten Startgriff gemacht, benannt nach unserem lieben ehemaligen Kollegen Joachim Start. Könnt ihr auch mal machen. Und zwar da, wo die Frontscheibe oben am Dachhimmel, da wo sie auf den Dachhimmel stößt, wenn das da so locker ist, da einfach mal so in diese Fuge da so reingreifen, wenn das locker ist, nicht so gut. Habe ich bei der Giulia natürlich gemacht. Astrein.
Astrein.
Also nix mit, dass das da oben irgendwie so wackelt oder so, wenn man da so leicht dran zieht mal. Wirklich, ich bin echt zufrieden gewesen.
Ja, auch hier kann ich nichts hinzufügen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, so Sachen, die man oft anfasst, wie zum Beispiel die Schaltwippen, die sind wirklich dann sogar schön aus Metall, also das auch das Lenkrad aus Leder, das fühlt sich alles super an. Und sollen da Vorurteile bestehen, dann auf jeden Fall zu Unrecht.
Und jetzt kann ich ja auflösen, ne?
Ja.
In der M4 CSL-Folge.
Ja. Welche Folge war das? Welche war es?
Ich habe keinen Dunst, ey.
54.
Ja. In der M4 CSL-Folge habe ich, glaube ich, was gesagt zu den Schaltwippen im M4 CSL, die ich so ein bisschen, naja, haptisch jetzt nicht ganz so gelungen fand. Und das Auto, über das ich mich da positiv geäußert habe, wo das viel, viel besser gelöst war, das war die Giulia.
Einen Bruchteil kostet.
Ja, korrekt.
Das muss man dazu sagen.
Das stimmt.
Die Ausstattung.
Die Giulia gibt es in 4 unterschiedlichen Ausstattungslinien. Sprint, das ist die Basis. TI, das ist so, ja, die mittlere Ausstattung. Veloce, also schnell. Das ist mehr oder weniger so die Top-Ausstattung. Und dann gibt es noch ein Modell, das heißt Estrema.
Das also, klingt schon wirklich extrem.
Genau.
Ja. Also das ist, alles, was geht.
Genau, das ist einfach wirklich mehr oder weniger Vollausstattung. Und dazu muss man jetzt sagen, wir hatten eine Giulia Veloce, also das sportliche Modell, die schnelle Giulia. Und für die Giulia Veloce gibt es 2 Motorisierungen. Einen Benziner, 2 Liter Vierzylinder ist das, und einen 2,2 Liter Diesel. Der Diesel, damit fangen wir mal an, der hat 210 PS und 470 Newtonmeter, 8-Gang Automatik von ZF und Allrad. Und die Benziner-Version, die hat einen 2 Liter Vierzylinder mit 280 PS, 400 Newtonmeter und ebenfalls 8-Gang Automatik von ZF und Allrad, heißt bei Alpha Q4.
Q4, genau, ja.
Und dieses Modell, also den Benziner, den hatten wir.
Und an dieser Stelle ein kleiner Einschub, denn ich bin ja Geisteswissenschaftler von Hause aus. Wir müssen einmal ganz kurz sicherstellen, dass wir dieses Wort mit V richtig ausgesprochen haben.
Veloce.
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 So, bitte keine wütenden Zuschriften aus Italien.
Ja, wir machen es halt so gut, wie wir können.
Ne? Allerdings.
Ja, also Leistungsdaten haben wir genannt. Fahrleistung können wir noch nennen.
5,2 Sekunden.
Das ist richtig schnell.
Das ist echt sportlich. Ja, das stimmt. Und Höchstgeschwindigkeit 240 Kilometer pro Stunde. Auch das ist schnell.
Auch das ist schnell. Und das Gewicht ist vergleichsweise niedrig. 1605 Kilo wiegt die Giulia Veloce mit Allrad. Das ist ein guter Wert.
Ja, allerdings für eine Mittelklasse-Limousine, voll ausgestattet sozusagen, also wo man jetzt nicht irgendwie so eine Lightweight-Version draus gemacht hat oder so mit Allrad. Also Respekt, 1600 Kilo, so Trockengewicht, super.
Es gibt auch noch andere, also schwächere Motorisierungen, dann allerdings nur in den niedrigeren Ausstattungslinien, also Sprint beispielsweise. Da gibt es einen 2 Liter Turbo noch mit 200 PS und den Diesel mit 190 PS. Dazu können wir jetzt in unserem Fall nichts sagen. Und jetzt sind wir euch eigentlich noch die Preise schuldig. Denn man will natürlich auch wissen, was kostet denn dieses Auto? Also in der Basisausstattung Sprint 49.500 Euro, TI 55.000 Euro, Veloce 59.000 Euro. Veloce? Veloce? Ich finde, Veloce klingt besser. Ich sag das so, wie ich will.
Okay, von mir aus.
Und Estrema. Willst du das auch nochmal raushauen?
Ja, ich glaube, das ist safe.
Das ist safe. Estrema kostet 64.000 Euro. Erstmal finde ich schon mal grundsympathisch, diese Preise habe ich jetzt gerade nicht gerundet. Also, die kosten so viel.
Ja, das ist warum so geht das nicht immer so eigentlich? Genau. Warum müssen wir uns hier abquälen mit 287,95?
Genau, gerade noch so Nachkommastellen, das finde ich ja schon mal echt, also denke ich mir immer, ey, könnt ihr es da nicht glatt machen?
Ja.
Aber ansonsten sind die Preise halt auch so auf den Tausender glatt, so, ne? Also 64, 59, 55.
Ja.
Passt einfach, kann auch besser rechnen. Und die Giulia Veloce als Benziner, die kostet nochmal ein Tausender mehr, also 60.000 Euro. Ist natürlich wirklich eine Stange Geld, gar keine Frage. Aber ich habe mir jetzt nochmal die Mühe gemacht, mal zu schauen, okay, BMW.
Ja, das ist natürlich wirklich interessant. Gut, dass du das gemacht hast, Jan.
Habe ich mir mal die Mühe gemacht. Bei BMW, beim 3er, dem aktuellen G20, ist jetzt für meinen Geschmack das Modell, was am ehesten vergleichbar ist, der 330i.
Mhm. Auch Vierzylinder?
Genau, Vierzylinder, 245 PS, also ein bisschen schwächer.
Mhm.
Geht in 5,9 Sekunden auf 100, also 0,7 langsamer.
Mhm.
Der kostet in der Basisausstattung 53.600 Euro. Sagt man erstmal, okay, das ist natürlich schon eine Ecke weniger als die Giulia. Also sind mal eben überschlagen 6.400 Euro.
Mhm.
So, jetzt darf man aber nicht vergessen, beim BMW kriegt man da wirklich eine schlichte Fichte für. Ja. Ne?
Also Buchhalterausstattung.
Genau, da ist nicht viel drin. Wenn man jetzt allein schon mal sagt, okay, ich nehme mal M-Paket, 19 Zoll, das sind alles Sachen, die bei der Giulia Veloce Serie sind.
Ja.
Dann landet man ganz, ganz schnell bei 60, aber eher bei 65.000 Euro bei BMW.
Ja.
Und das ist jetzt auch noch nicht, dass man sagt, ich kreuz wahllos an und bestelle einfach alles. Das ist dann so mit einer ungefähr vergleichbaren Ausstattung.
Dass man es quasi auf einem ähnlichen Niveau hat.
Genau. Und dann sieht man nämlich plötzlich, okay, bei Alpha ist einfach schon fast alles mit drin. Ich habe nämlich auch mal geguckt, es gibt kaum was. Also man kann noch Panoramadach bestellen, ein großes Assistenzpaket und ein Premium-Paket. Das ist dann beledertes Armaturenbrett, Harman Kardon, also ist alles in Paketen zusammen. Mhm. Und ansonsten geht es eigentlich ausschließlich um Farbe.
Ich finde es ehrlich gesagt ganz sympathisch. Für dich ist es ein bisschen langweilig dadurch, ne? Also im Konfigurator wirklich stundenlang rumdaddeln und irgendwie sich da alles zusammenstellen und so, das entfällt dann so ein bisschen, ne?
Das entfällt, ja. Das übernimmt Alpha, weil schon fast alles drin ist.
Ja.
Andererseits, aus Kundensicht ich mache das ja zum Spaß. Ja. Aus Kundensicht ist es natürlich schon cool, wenn du weißt, okay, ich kriege ein nahezu voll ausgestattetes Auto, habe irgendwie noch 5 Optionen, davon suche ich mir einfach aus, will ich ein Pano, ja oder nein, also ja. Pano, Panoramadach. Manchmal komme ich zu sehr rein.
Dann ja, du bist
ich,
wirklich 100% ich so, drin im Tunnel. Ich bin
komplett drin. Nicht, dass nicht jemand sagt, was ist das denn? Also Panoramadach, will ich das haben oder nicht? Ja, so.
Das Fahren.
Die ersten Eindrücke, die ich gesammelt habe, dachte ich, okay, fährt sich wirklich sehr, sehr agil, schon in der Stadt. Es macht richtig Spaß, an diesem kleinen Lenkrad zu kurbeln. Mhm. Kurbeln ist ein bisschen hart, viel kurbeln musst du da nicht. Also in dieses kleine Lenkrad zu greifen, das macht schon richtig Spaß.
Ja.
Und auch wenn man gar nicht schnell fährt, hat man so richtig so ein sportlich agiles Gefühl.
Ja, stimmt. Man sitzt ja auch sehr nah am Dashboard,
mhm.
grundsätzlich, hatten wir schon gesagt. Und dadurch kommt so ein bisschen so dieses, es fühlt sich so ein bisschen so Rallye-Style an. Ne? Also man sitzt nah am Lenkrad, man hat das, kann so ganz schnell Ausweichbewegungen machen, zack, zack, zack. Und ja. das gibt dem Ganzen schon was ziemlich Dynamisches, auch wenn man normal unterwegs ist. Also es ist jetzt, fühlt sich trotzdem alles sehr involvierend an.
Das Fahrwerk, die Giulia Veloce, hat das normale Fahrwerk. Es gibt auch noch ein aktives Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern. Das hatte unser Fahrzeug nicht.
Mhm.
Das Fahrwerk ist, auch das ist sportlich, straff. Aber ich finde trotz 19 Zoll, und wir haben ja schon drüber gesprochen, ziemliche Niederquerschnittsreifen, nicht zu hart. Also sicherlich nicht ganz so komfortabel vielleicht wie bei der Konkurrenz. Aber dafür auf der sportlichen Seite doch nochmal ein Tacken sportlicher für meinen Geschmack.
Habe ich hier in meinem Aufschrieb auch so stehen, ich habe mir aufgeschrieben, nicht stumpf hart. Also es ist nicht so,
genau.
nicht so ein Poltern, sondern es fühlt sich einfach lebendig an, würde ich sagen. Also es ist schon straff, sportlich, ja, aber nicht so, dass man einfach jede Fuge mitbekommt, trotz Niederquerschnittsreifen, du hast es erwähnt. Auch noch guter Restkomfort, einfach so, wie man sich ein Sportfahrwerk eigentlich vorstellt, so idealerweise jedenfalls. Ne?
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Zum Allrad, da habe ich noch mal was nachgelesen, denn das fand ich besonders interessant. Für mich hat sich die Giulia nämlich gar nicht so richtig nach einem Allrad angetriebenen Fahrzeug angefühlt. So.
Danke, dass du das sagst, weil ehrlich gesagt, hättest du jetzt gefragt, wie sieht's denn aus, was sagst du zum Allrad, hätte ich gesagt, ich habe original gar nichts gemerkt.
Mhm. Und weißt du, woran das liegt? Das habe ich, wie gesagt, extra nachgelesen. Der Allrad in der Giulia, das ist jetzt nicht so ein Hang-on-Allrad oder so. Es gibt ein aktives Verteilergetriebe.
Ja.
Und dadurch gehen eigentlich in Normalsituationen 100% der Kraft permanent an die Hinterachse.
Aha, ja.
So, und nur wenn die Traktion an der Hinterachse droht abzureißen, dann gehen maximal 50% nach vorne. Das heißt aber, wenn, also du bist ja wahrscheinlich auch hauptsächlich im Trockenen gefahren.
Ja.
So ging es mir nämlich auch. Ist man also wahrscheinlich die ganze Zeit mit Hinterradantrieb unterwegs.
Aha. Also es ist im Grunde ein Hinterradantrieb mit der Option auf ein bisschen Unterstützung von vorne.
Genau.
Ja.
Und so hat es sich, das klingt jetzt echt ein bisschen abstrus, aber so hat es sich tatsächlich auch angefühlt. Es hat sich wirklich wie ein hinterradangetriebenes Fahrzeug angefühlt.
Ja. Ich muss auch nochmal reinwerfen, die Lenkung war tatsächlich relativ leichtgängig, aber sehr zielgenau. Und auch das, da hätte ich, also du hast es jetzt gesagt, aber da hätte ich einfach auch so vom Gefühl her gesagt, da geht keine Antriebskraft drüber. Weil Lenkung ohne Antriebseinflüsse ist doch nochmal irgendwie ein bisschen präziser als bei einem Allradfahrzeug. Ne? Aber dann ist das ja gut möglich.
Ja, dann haben wir das schon mal geklärt. Und außerdem, auch das habe ich dann, als ich schon mal tiefer eingestiegen bin, habe ich noch mal weiter gelesen. Die Vorderachse, auch da ist Alpha ganz besonders stolz drauf, ist eine Doppelquerlenkerachse aus Alu, also größtenteils aus Alu. Und Alpha sagt, dass das für ein extrem präzises und sofort ansprechendes Lenkgefühl sorgen soll.
Ja.
Und ich für meinen Teil kann das tatsächlich bestätigen, denn wenn man da an diesem kleinen Lenkrad gedreht hat, hat sich das Auto wirklich sehr leichtfüßig angefühlt für eine Mittelklasse-Limousine.
Mir hat ja auch besonders gut die Tatsache gefallen, also so ging es mir jedenfalls, dass die Giulia irgendwie so das Gefühl vermittelt, dass sie ganz leicht rollt. Also so eine Leichtigkeit, die man von deutschen Autos jetzt nicht unbedingt kennt, da fühlt sich das immer so an, als hätte man irgendwie viel Gewicht. Und wenn man so vom Gas geht, es sei denn, es ist jetzt wirklich eine explizite Segelfunktion vorhanden, dann hat man so das Gefühl, okay, die Masse bremst wieder ab. Der Rollwiderstand ist relativ hoch. In der Giulia hatte ich wirklich das Gefühl, beim Gas wegnehmen, das rollt doppelt so gut gefühlt wie, ich sag mal, ein Dreier-BMW oder eine C-Klasse oder so. Es war irgendwie gar kein Widerstand spürbar.
Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass das Auto ja, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, gar nicht so schwer ist. Aber so ähnlich habe ich das tatsächlich auch wahrgenommen. Und der Motor, auch wenn er soundtechnisch echt nichts zu bieten hatte, das muss man einfach so sagen. Also der Sound,
bis auf das Turbo-Zischen.
Ja, aber auch, das war sehr dezent.
Man musste schon gut hinhören.
Genau, meine ich. Hat mir der Motor an sich total gut gefallen. Also ein schön linearer Durchzug, also eigentlich eher untypisch für ein Turbo. So sehr homogene Kraftentfaltung, also gar nicht so überfallartig, wie man das vielleicht erwarten würde, ja. Sodass man denkt, boah, jetzt alles und dann wieder nix. Sondern echt so, ist einfach, ja, es passte sehr gut zu der Abstimmung. Nicht zu sportlich, aber eben diesen sportlichen Touch.
Und wo wir schon beim sportlichen Touch sind, müssen wir noch was zu den Fahrmodi erwähnen. Also ich glaube, wofür stand das nochmal?
All-Weather.
Für All-Weather, das können wir ausklammern, weil wir sind die Giulia nicht bei All-Weather gefahren, sondern nur bei Trockenheit.
Korrekt.
Von daher lassen wir außen vor. Normal, also der N-Modus, fand ich persönlich so ein bisschen langweilig. Ehrlich gesagt. Also das hat alles gut funktioniert, keine Frage. Auch diese Achtgang-Automatik, die verbaut war, die hat souverän geschaltet, hat sich bei mir jedenfalls kein einziges Mal verschluckt oder so, hat keine Fehlleistung erbracht, war alles sehr verschliffen, war allerdings mir nicht emotional genug.
Ja, und das ist ja ganz witzig, denn wir sprechen hier oft, also nicht falsch verstehen, aber die Giulia ist ja eigentlich noch ein ganz normales Auto. Das ist jetzt ja kein Supersportwagen oder so. Und in vielen Folgen haben wir schon drüber gesprochen bei normalen, in Anführungsstrichen, Autos, dass man sagt, okay, also ich bin da zum Beispiel ganz oft ein Freund von, ich lasse die dann einfach in Komfort, ich schalte mal alle durch und lande dann doch wieder in Komfort oder normal.
Man findet so seinen Lieblingsfahrmodus.
Und denkt sich dann so, das passt schon, weil ich will jetzt ja nicht irgendwie übertrieben sportlich unterwegs sein.
Ja.
Aber die Giulia, da ging es mir genau wie dir. Also ich habe dann auch mal durchgeschaltet und dachte, nee, ich muss schon in Dynamic hier. Ja. Ich will schon sportlich unterwegs sein.
Passt einfach besser zu allem, was wir davor schon hatten. Sitzposition, kleines Lenkrad, diese Schaltwippen. Das passt einfach mehr in das Gesamtkonstrukt der Giulia irgendwie rein. Und was mir besonders gut gefallen hat,
warte mal, jetzt müssen wir sagen ja alle zwei Sekunden, ne, abwechselnd. Also das hat mir besonders gut gefallen. Das hat mir besonders, und das hat mir, also es klingt ja so fast so, als wäre das unser absolutes Lieblingsauto.
Ja, aber was ist, wenn es wirklich so gut ist? Das ist die große Frage, weil ich bin, ehrlich gesagt, war ich auch ein bisschen überrascht, dass sich die Giulia so gut fuhr und so viel, also hat wirklich Freude bereitet beim Fahren. Es ist einfach ein Fahrauto. Und jetzt sage ich doch, was mir sehr gut gefallen hat, und zwar die Gangwechsel im manuellen Modus in Dynamik.
Mhm.
Das hat richtig, da hat das Getriebe richtig so einfach so die Gänge so reingefeuert. Klingt jetzt so, als wäre es total irrelevant, aber tatsächlich, wenn du an diesen Schaltwippen ziehst und du merkst, okay, bang, er haut den nächsten Gang so richtig rein, so ansatzweise wie so ein sequenzielles Getriebe, nicht so heftig natürlich, aber trotzdem so, dass du es merkst auf der Autobahn gerade, wenn du so durchschaltest. Das hat dem Ganzen wirklich, ich sage das jetzt einfach bewusst provokativ, so ein bisschen Ferrari-Feeling gegeben.
Ja,
das also ist so, wow, bap, bap, nächster Gang, gutes Gefühl.
Das hat schon gebockt, gebe ich dir recht. Also es schon wirklich. Es hat echt Spaß gemacht, damit zu fahren, wenn ich jetzt nochmal auch so, an meine Fahrten denke. Das war wirklich schön, hat Spaß gemacht. Und allgemein, die Achtgang-Automatik, da haben wir jetzt ja noch ganz wenig bisher drüber gesprochen. Wie gesagt, von ZF, da erwarte ich einfach schon, dass die gut ist. Aber die hatte eine super Spreizung, genau wie du sagst. In Dynamic, im manuellen Modus, hattest du wirklich das Gefühl, oha, die ist ordentlich sportlich. Aber wenn du es dann wieder auf normal gestellt hast und das Getriebe quasi hast übernehmen lassen, dann war das auch total im Hintergrund, also so wie man das von einer guten Automatik eben auch erwartet, dass dann eben nicht irgendwie du jeden Gangwechsel extrem spürst, sondern ja, haben wir alles wieder ganz entspannt. Also, ja, war gut.
War wirklich gut.
War ja schon gut.
Stimmt. Bist du mal schneller gefahren?
Jetzt ist so, die Frage.
Ich sag mal über 200?
Ja, 220 so. Also ich habe sie nicht ausgefahren tatsächlich mal. Mache ich ja sonst häufig, aber bei der Julia nicht.
Was ist dir aufgefallen beim schneller Fahren?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Motorhaube war am Flattern wie Sau, ne?
Ja, ja, so ab 210, da bin ich vom Gas gegangen. Sehr gerne sogar, weil ich dachte, Junge, Junge, also die Motorhaube hat sich richtig aufgebäumt, hat angefangen zu flattern. Mhm. Hat man bei vielen schnelleren Autos, dass das dann irgendwann anfängt, so Nissan GT-R oder so, das bäumt sich richtig auf bei höheren Geschwindigkeiten.
Der Mustang aus Folge 60 hat das auch gemacht.
Richtig, ja.
Ja, ja.
Also,
ist nicht untypisch.
Sieht wahrscheinlich bedrohlicher aus, als es dann im Endeffekt
ich glaube,
ist.
Das
die
ist wirklich
sicher.
Ja, die wird schon nicht auffliegen. Es sei denn, sie ist halt nicht richtig zu, aber dann fliegt jede Motorhaube irgendwann auf.
Wir müssen noch über den Verbrauch sprechen.
Ach, der Verbrauch. Ja, komm, den lasse ich immer gerne hinten überfallen.
Der hat mir nämlich tatsächlich ein bisschen Kopfweh bereitet, tatsächlich.
Echt?
Ja.
Das überrascht mich jetzt aber. Dann fange ich mal an.
Ja, hau mal rein.
Ich bin gefahren wie immer. Das die treuen Zuhörer unter euch, die wissen ja, ich versuche dann die Autos eben nicht besonders sparsam oder besonders oder mit besonders hohem Verbrauch zu fahren, sondern einfach so, wie ich halt fahre. Sprich auch mal 200 oder mal 220, da wo es geht. Und mein Verbrauch lag bei 9,6 Litern. Und da habe ich gedacht, 9,6 Liter, das Ding ist mit 8 angegeben. Finde ich, geht absolut fit. Peter macht riesen Augen hier.
Es ist komisch. Habe ich mich vertan oder was?
Ich weiß nicht. Deshalb sage ich.
Bei flotter Autobahnfahrt,
ja,
da hatte ich so 14 Liter im Durchschnitt.
In dem Moment. Im Durchschnitt.
Kommt mir jetzt ehrlich gesagt selber ein bisschen spanisch vor.
Ja, schon, das wäre schon sehr, sehr viel, oder? Ihr müsst den Peters Blick hier sehen. Guckt mich an, guckt auf seinen Aufschrieb.
Also ich kann ja sagen, also du bist mit deiner Fahrweise, deiner Normfahrweise auf 9,6 Sachen zugekommen.
Genau.
Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Ich bin mit meiner normalen Autobahnfahrt und statt so, wenn ich drauf achte, sparsam zu fahren, bin ich auf 8,1 gekommen.
Ja, guck mal.
Punkt meine Landung. Schnelle Autobahnfahrt, das ist einfach jetzt ein Streichergebnis.
Ich schaue mir hier gerade nochmal die Bilder an. Ich weiß jetzt nicht, wann du die gemacht hast, aber da haben wir auf dem Trip stehen, also die Bilder sind von Peter, auf dem Trip steht hier Trip A, 105 Kilometer gefahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 53 km/h, 8,6.
Ja, das klingt aber jetzt auch nicht nach schneller Autobahnfahrt, ne? Mit 53 km/h.
Nö, aber das klingt ja so, als wärst du auf jeden Fall über Land auch gefahren. Sonst wärst du ja nicht auf 53 im Durchschnitt gekommen. Also musst ja auch mal schneller als 50 fahren. Von daher 8,6.
Also machen wir einen Strich drunter. Du 9,6, ich 8,1.
Ja. Also.
Basta.
Irgendwo da wird's passen.
Das Fazit.
Ich muss auf jeden Fall noch erwähnen, ich habe das ja schon im Innenraumkapitel einmal kurz angerissen, aber das hatte ich selten, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Supersportwagen war. Und ich glaube tatsächlich selten so, ja, so im Einklang bei allen. Wirklich jede Person, die mitgefahren ist, hat dieses Auto komplett abgefeiert. Egal, ob das Schwiegerpapa war, meine Mutter, meine Frau, Freunde, also auch wirklich Leute verschiedensten Alter, die verschiedenste Vorlieben haben für Autos. Und alle haben schon äußerlich erstmal gesagt, oh, das ist aber schick. Das ist aber ein schicker Wagen, so. Und auch als sie dann drin saßen, haben sie alle gesagt, nee, das finde ich richtig gelungen. Und das hatte ich, glaube ich, echt selten. Also entweder erreicht man so die besonders Sportlichen oder die, die eher komfortabel unterwegs sind oder die, die viel Platz wollen. Aber dass man so durch die Bank weg, jede einzelne Person, die mitgefahren ist, dass jeder aussteigt und sagt, nee, das ist echt ein richtig gutes Auto. Das habe ich selten.
Ja, und verstärkt bei mir beispielsweise den Impuls, dass ich denke, wenn sich so viele Leute so positiv äußern, da muss doch irgendwo was zu finden sein. Und deshalb, glaube ich, sagen wir auch so oft, dass uns die Julia so gut gefallen hat, weil wirklich, ich habe wenig gefunden, was mir jetzt nicht gefallen hat.
Also, ich muss tatsächlich sagen, bevor ich die Giulia jetzt gefahren bin, hatte ich ja nur die Erfahrung mit der Top-Version, mit dem Quadrifoglio. Und da war natürlich klar, dass das Ding irgendwie super sportlich ist. Ich war tatsächlich überrascht, wie sportlich die Giulia ist, auch als Veloce. Ich muss wirklich sagen, in dieser Klasse ist das für mich die Fahrmaschine. Also wenn man Wert drauf legt, halt ein Auto zu haben, was sich sportlich fährt, aber trotzdem vollkommen alltagstauglich ist, ist es eigentlich das Auto, was man sich kaufen sollte. Muss ich ganz, ja, ganz ehrlich so sagen. Fährt in meinen Augen auch sportlicher als ein 3er BMW, als ein Audi A4, auch als eine C-Klasse.
Zumindest emotionaler.
Ja, aber auch, ja, auch vom Gefühl her wirklich so, wenn du Kurven fährst, hatte ich das Gefühl, das ist ein sportlicheres Fahrgefühl, was du da hast. Plus, in meinen Augen, das ist natürlich sehr subjektiv, sieht das Auto schöner aus, hat noch diesen Exotenstatus, der nun echt auch cool ist, wenn man so ein besonderes Auto hat. Für mich sind eigentlich, oder ja, eigentlich gibt es für mich nur zwei Kritikpunkte an der Giulia. Das etwas kleinere Platzangebot im Innenraum im Vergleich zur Konkurrenz. So, also da muss man wirklich mit leben können. Und Thema Infotainment, habe ich auch schon angesprochen. Da merkt man einfach, dass die Giulia doch alt ist im Vergleich zu der Konkurrenz. Die sind da wirklich deutlich besser aufgestellt, was alles angeht, Navi, Sprachsteuerung, Funktion. Aber da sage ich dann wieder, mir wäre wichtiger, dass das Auto halt so fährt, wie es fährt.
Das Auto soll fahren. Und genau, dann sieht man über andere Sachen, die sozusagen an der Peripherie liegen, auch gerne gnädig hinweg, sage ich mal. Ich finde, dass die Giulia nicht nur sehr gut aussieht, sondern sie fährt auch super. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und diese Lebendigkeit hat mich echt überzeugt. Also ich mag ja sowieso, so ein bisschen charakterstark sollen Autos ja schon sein. So gerade wenn man jetzt wirklich gerne fährt. Und ich finde, da passt die Giulia wirklich perfekt rein. Es klingt ein bisschen bescheuert, ich weiß. Es ist so ein bisschen wie der freche Mokka E. Aber es ist so ein bisschen so, als würde man mit der Giulia tanzen beim Fahren.
War das eklig.
Okay, komm, ich versuche das Ding hier noch zu retten. Mit einer bewusst schwierigen Frage. Ich weiß, du bist ein großer Fan des BMW 3er. Und jetzt stelle ich dir die Frage, sehr vorhersehbar, aber wenn du jetzt mit deinem Geld ein Auto kaufen müsstest, wie gesagt, Kombi gibt es ja nun mal nicht, also wir bleiben bei den Limousinen. 3er BMW oder Giulia? Hand aufs Herz. Na, eigentlich, wenn du die Hand aufs Herz packst, dann weißt du ja schon, wie du dich entscheidest.
Ich bin ja großer Fan vom 320D. Jetzt müssten wir natürlich eine Giulia Diesel mal fahren, um das wirklich rauszufiltern. Also der 320D, finde ich, ist wirklich das beste Mittelklasse-Auto so für alle Geschmäcker, meiner Meinung nach. Ja, also auf dem Herz muss ich sagen, doch so vom Fahren schon Giulia. Aber wenn es um diese Sparsamkeit dabei geht, dann auf jeden Fall 320D. Ich müsste eine Diesel-Giulia mal fahren.
Ja,
haben wir. Aber rein vom Fahren her gebe ich der Giulia den Vortritt.
Ja, ist gut.
Du auch?
Ja, sowieso. Also bei mir gehen Emotionen und Design dann ja oftmals vor Vernunft. So. Und das Fahrverhalten in Kombination mit dem Design, muss ich sagen. Also die Giulia hat mich wirklich richtig, richtig überrascht.
Kommt selten vor, ne, dass uns Autos so richtig überraschen.
Mhm.
Aber es war doch, ich verstehe gar nicht, war eigentlich auch vorhersehbar. Also, dass die sich jetzt nicht lasch fährt, aber das war eigentlich irgendwie klar. So ein ähnliches Ding. Es ist so ein bisschen, man muss es selber mal erlebt haben.
Ist so ein ähnliches Ding, kannst du dich noch dran erinnern, ist jetzt schon wirklich ein Weilchen her. M3, aktueller M3, Competition, Folge 11. Da waren wir auch am Ende so, dass wir gesagt haben, boah, fährt sich schon mega gut und so. Irgendwie haben wir das gar nicht erwartet.
Ja.
Aber wenn man sich dann nochmal das Ganze vor Augen geführt hat, hat man sich gedacht, aber warum haben wir es eigentlich nicht erwartet?
Ja.
Dass ein sportlicher BMW gut fährt, war eigentlich schon erwartbar. Aber wir haben uns irgendwie da so von der Optik, glaube ich, so ein bisschen irgendwie abbringen lassen. Und da war, also das ist so das letzte Mal, wo ich mich zurückerinnere, wo ich sage, okay, da hat mich ein Auto so richtig überrascht.
Genau, auch so die Erwartung übererfüllt, ne?
Genau.
Und ja, das ist der Julia auf jeden Fall auch gelungen.
Ja, krass. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge sehr viel geschwärmt.
Wenn die Ergonomie nicht wäre für Leute über 1,95, das wäre tatsächlich der Punkt, wo ich sagen würde, da ist der 3er BMW besser.
Mit 1,83 habe ich diese Probleme nicht, ne?
Klar. Naja, es ist eine hypothetische Frage.
Ja, das stimmt. Und jetzt stellen wir euch natürlich auch noch diese Frage, denn wir sind am Ende der Folge angelangt. Jetzt habt ihr uns hier die ganze Zeit so positiv über die Julia reden hören. Wenn ihr selber eine Julia fahrt, schreibt uns gerne, wie eure Langzeiterfahrungen mit diesem Auto sind. Das ist ja auch immer interessant. Wir fahren die Autos hier für 2 Wochen, aber ihr fahrt sie hoffentlich deutlich länger. So, und dann könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr euch so mit der Julia, ja, oder wie zufrieden oder unzufrieden ihr mit diesem Auto seid. Und wenn ihr einfach nur Bock habt, sowas zu hören, dann schreibt uns natürlich auch gerne, welche Autos wir sonst noch fahren sollen.
Immer her damit an podcast@autobild.de oder einfach als DM bei Erstfahren, dann reden auf diesem Instagram.
Korrekt.
Ja, danke für heute, Jan. War eine schöne, emotionale Folge, fand ich.
Allerdings.
Hat Spaß gemacht, wie immer. Was haben wir nächste Woche in petto?
Nächste Woche?
Kleinen Teaser nochmal rausfeuern.
Ja, das Auto der nächsten Woche
ist
ja dann quasi schon unser Weihnachtsspezial.
Der
Weihnachtsspezial. Da sitzen wir hier schon mit roter Mütze oder so.
Mit dem Glühwein hier.
Ja.
Gerade wir.
Das nicht. Auto ist tatsächlich auch rot.
Stimmt, ja.
Rot. Und es hat eine Kapuze.
Oh je.
Okay, ich glaube, wir sind durch für die Folge.
Ja, auf jeden Fall. Das war's. Viel Spaß beim Raten.
Und danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Dann.